das erste Blatt aus den bunten Blättern Opus 99 von Robert Schumann. Nicht schnell, mit Innigkeit, mit dem Prater Nils Mönckemeyer und dem Pianisten Nicolas Rimmer. Herr Schulz, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
Freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Ich wollte Sie erst fragen, ob nicht schnell mit Innigkeit zu Ihnen passt, aber Sie haben gesagt, klar passt das, weil ich kann dieses Stück spielen auf dem Klavier.
Ja, ich habe das tatsächlich gespielt und werde es auch bald wieder spielen und ich liebe das sehr. Nicht schnell bin ich schon ein bisschen drüber gestolpert, weil manches muss im Opernbetrieb sehr wohl sehr schnell gehen. Vielleicht besser mit Ruhe und Innigkeit, aber es passt schon ganz gut.
Matthias Schulz ist ins Radio 3 Studio gekommen. Von 2018 an war er alleiniger Intendant an der Staatsoper Berlin, vorher Co-Intendant. Und jetzt im Sommer wird er sich von der Staatsoper verabschieden, Klammer auf müssen, Klammer zu, um die Leitung des Opernhauses in Zürich zu übernehmen. Herr Schulz, heute Abend ist ja ein Konzert auf dem Bebelplatz, Staatsoper für alle mit der Staatskapelle und dem Opernkinderorchester. Ist das auch Ihr letztes Konzert tatsächlich?
Ja, das ist tatsächlich, sind es die letzten Konzerte heute Nachmittag und Abend und morgen ist dann noch eine Turandot-Vorstellung. Das ist sozusagen die letzte nochmal ganz große Oper zum Abschluss. Da werde ich natürlich auch dabei sein. Aber ich freue mich schon sehr, dass das heute Abend mit dem Opernkinderorchester und mit dem Konzert mit Christian Thielemann so eine Abrundung findet.
Um 18 Uhr spielt das Opernkinderorchester. Das ist ja eigentlich auch Ihr Baby. Unter der Leitung von Giuseppe Mantuccia. Jugendarbeit ist Ihnen wichtig, ne?
Absolut, es war ein totales Herzstück unserer Arbeit. Und vor allen Dingen geht es darum, es ist ein Projekt mit allen bezirklichen Musikschulen Berlins zusammen. Und ohne die Kooperation würde es sowas nicht geben. Und mit all den Eltern, die da dazugehören. Es gibt auch Mentorinnen und Mentoren von der Staatskapelle und Musikschullehrern, die zusammen dieses Orchester betreuen. Und es ist so eine ganz erweiterte Familie der Staatsoper geworden. Wir haben jedes Jahr unser Haus sozusagen im besten Sinne belebt. Und ich glaube, das ist wirklich ein beispielgebendes Projekt, was in die Stadt intensiv hineingewirkt hat.
Also aus allen Stadtbezirken von Musikschulen kommen da Kinder zusammen, aber sie proben eben in der Staatsoper da?
Genau, da wo die großen proben.
Also genau, das Erwachsenenorchester.
Das Erwachsene.
Ja, das ja von September an dann von Christian Thielemann immer geleitet wird, heute Abend ja dann auch. Und Sie haben sich eine Aufnahme gewünscht für die Klassik bis 2 heute auf Radio 3. Den Wunsch erfüllen wir gerne. Christian Thielemann dirigiert da die Ouvertüre aus den Lustigen Weiber von Windsor von Otto Nicolai. Da spielen die Wiener Philharmoniker. Was war für diesen Wunsch vor allem ausschlaggebend? Ganz kurz, das Stück, das Orchester, der Dirigent.
Alles zusammen. Wir hatten ja, also zum einen hatten wir eine Neuproduktion von Die lustigen Weiber von Windsor. Das war damals mit dem Regisseur David Bösch und Daniel Barenboim am Pult. Nicolai hat dieses Stück an der Staatsoper uraufgeführt. Also es ist eine echte Urführung wiederbelebt geworden. Und ja, dass Christian Thielemann, der jetzt in 22 so intensiv sich mit unserer Institution verknüpft hat und dort Bruckner dirigiert hat, den Ring dirigiert hat und eine Tournee in Asien.
Weil Daniel Barenboim ja auch krank geworden ist, deswegen ist er schon.
Ist der da eingetreten und da, das ist sozusagen der Grundstein gelegt worden für die jetzige Verbindung von Christian Thielemann mit dem Orchester. Und ich muss sagen, ich war die ganze Anfangszeit meiner beruflichen Laufbahn war ich ja bei den Salzburger Festspielen sehr verbunden und damit auch mit den Wiener Philharmonikern, die dort jeden Sommer ja ihre Residenz haben. Und deswegen gibt es da schon wahnsinnig viel Verbindung zu dieser Aufnahme.
Hören wir die Ouvertüre aus den Lustigen Weibern von Windsor. Wir freuen uns, Matthias Schulz und ich, Christian Thielemann und die Wiener Philharmoniker mit der Ouvertüre aus den Lustigen Weibern von Windsor von Otto Nicolai. Und auf Radio 3 zu Gast ist er noch Intendant der Staatsoper Berlin. 7 Jahre war er dort Intendant. In einer heftigen Zeit, kann man schon so sagen, Herr Schulz, die Pandemie, die Schließungen, der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg und das Ende der Ära Daniel Barenboim. Alles passiert in Ihren vergangenen 7 Jahren hier. Fragen wir mal vorne an, was waren denn eigentlich Ihre Ideen, als Sie kamen?
Was man vielleicht auch nicht vergessen darf, ist, wir sind in ein neues, altes Haus eingezogen. Also es ist ja von 2010 bis 17 renoviert worden und im Oktober 17 sind wir dann eingezogen und es war schlicht noch nicht ganz fertig. Wir sind ja dann erstmal reingegangen, dann mussten wir ein paar Wochen nochmal raus und mussten uns dann in den ersten 2 Jahren dieses Haus einfach im besten Sinne erkämpfen sozusagen, wissen, wie man das perfekt bespielt, wie man auch die Regie-Teams richtig informieren kann.
Also all diese Dinge. Hatten Ideen, aber die sind dann, mussten dann sehr schnell von der Wirklichkeit, sagen wir mal, etwas sich verwandeln lassen.
Ja, das waren halt jetzt mal so die äußeren Bedingungen. Es ist ganz toll, in so ein Haus einzuziehen und da neu zu sein, aber natürlich wollte ich diese Institution breit helfen, weiterzuentwickeln, ja, und wirklich vom Barockoper bis zur zeitgenössischen Oper alles zu machen, im Sinne auch der Jugendarbeit für eine Eröffnung zu sorgen, auch experimentelles Musiktheater zu machen, was wir in diesem alten Orchesterprobensaal oder im Apollo-Saal oder auf der Probebühne 1 gemacht haben. Also auch in dem Sinne einfach, auch wenn es eine Staatsoper ist, die ein weihevolles, traditionelles Haus ist, dass man da zeigt, das hat zwar 6 Säulen davor, aber man kommt rein und auch wieder raus und dass man sich da eben nicht von der Geschichte erdrücken lässt.
Mhm. Woran haben Sie denn ganz besonders intensive Erinnerungen? Also Schönes oder auch nicht so Schönes? Vielleicht spannen wir da den Bogen mal auf.
Also ich muss sagen, diese Erinnerung, ich meine, die reichen ja dran, wo wir schon im Schiller-Theater noch waren und da ich sozusagen die Vorbereitungszeit erlebt habe und dann man immer von dort aus auf die Baustelle gegangen ist, ja, und da dann sich so Stück für Stück Dinge herauskristallisiert haben und da die ganzen Verzierungen da gemacht wurden an den Wänden, an der Decke und so, das waren so besondere Momente, wenn man da auf dieser Baustelle war. Und dann ging es natürlich los, ja, mit dieser Wiedereröffnung, diese erste Probe, wo die Akustik auch sich herausgestellt hat, dass das einfach funktioniert, dass das nicht mehr nur eine Sekunde Nachhallzeit sind, sondern so 1,6 Sekunden. Das war schon so ein erst besonderer Moment, dieser erste Klang in der neuen alten Staatsoper zu erleben.
Was macht denn da den Effekt aus, den Unterschied? Also minimale Bruchteile von Sekunden,
also
in der Akustik.
So 0,6 Sekunden mehr Nachhallzeit sind in der Akustik Welten sozusagen. Und durch die erhöhte Decke, die ja 5 Meter höher geworden ist, ist das Raumvolumen ein Drittel größer geworden. Also man würde das nicht denken. Und beim so einem Konzertsaal hat man ja rund 2 Sekunden Nachhallzeit. Und bei 1,6 in der Oper ist das ziemlich optimal, weil man so eine perfekte Balance zwischen Klangentfaltung hat und Textverständlichkeit. Mhm. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig.
Okay, also was Schönes ist die Akustik, die Rahmenbedingungen erstmal gewesen. Ja.
Es ist wirklich ein Instrument und das hat eben auch ein bisschen gebraucht, bis wir es zu bespielen wussten. Und wie konnte es auch anders sein? Und ich habe immer gesagt, vor der Spielzeit 2021 kann es nicht normal und rund laufen, ja, und dann haben wir natürlich gleichzeitig
genau, und dann kam die Pandemie
und aber ich muss sagen, wir haben es trotzdem immer, was die Premieren betrifft, so ein vielfältiges, glaube ich, tolles Angebot gemacht, ohne beliebig zu werden, ja, also wirklich Oper in einem emotional, aber sehr ernsthaften, tollen Sinne zu zeigen, aber auch immer wieder viele Experimente auch zu wagen. Und da sind natürlich, ich werde dann oft gefragt, was ist denn so Lieblingsproduktion? Das ist ganz schwer zu sagen, weil man identifiziert sich in dem Moment, wo man sich um eine Premiere kümmert, so stark damit, dass immer das dann aktuell die Lieblingsproduktion ist.
Ja, klar. Also die Pandemie, da müssen wir gar nicht so sehr auch noch einsteigen, weil das war für alle Menschen und für alle Kulturinstitutionen eine sehr besondere Zeit. Es gab noch die Sache Anna Netrebko, die zu tun hatte mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Da hat dann die Staatsoper nach einer Zeit die Zusammenarbeit mit der Sängerin Anna Netrebko auf Eis gelegt, zunächst, weil sie sich nicht so eindeutig positionieren wollte, ne? Kann man so zusammenfassen. Und nach persönlichen Gesprächen haben Sie wieder die Zusammenarbeit aufgenommen und da schließen sich für mich 2 Fragen an. Nummer 1, war für Sie, Herr Schulz, der gesellschaftliche Druck so stark, dass eine russische Sängerin wie Frau Netrebko, die sich nicht klar gegen den Krieg positioniert hat oder gegen Putin, war dieser gesellschaftliche Druck so groß, dass Sie nicht anders entscheiden konnten?
Also zunächst möchte ich einmal sagen, wir waren sozusagen die Ersten, die ein Konzert für den Frieden gemacht haben, schon drei Wochen nach Kriegsausbruch gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank, mit Christine Lagarde, Herr Scholz war da, regierende Bürgermeisterin war da und so weiter. Und wir haben da wirklich auch Spenden gesammelt. Wir haben uns als Bühne klar positioniert. Mit Anneli Trepko haben wir erstmal so eine Atempause gemacht. Ich wollte mit ihr persönlich mal sprechen. Sie hat dann ein Statement abgegeben und mir war es dann einfach wichtig, sehr klar zu differenzieren, wie hat sie sich vor Kriegsausbruch verhalten, wie danach. Wenn sie jetzt zum Beispiel wieder in Russland auftreten würde, würde sich die Situation ändern. Aber sie hat sich klar für westliche Bühnen entschieden. Sie tritt auf einer Bühne aus, die klar ukrainisch solidarisiert ist. Und das sagt ja auch etwas. Und am Ende geht es auch wirklich darum, dann Künstler eben nicht in der falschen Weise als Sündenbock zu verwenden. Für mich ist es dann auch wichtig, die Künstler dann zu schützen.
Ja, da schließt sich ja meine zweite Frage auch an. Da gucken wir nochmal genauer hin. Wie würden Sie denn diese Entwicklung insgesamt bewerten? Klar, Politik, Gesellschaft, Zeitgeist, das ist auf der Bühne, in Konzerthäusern ein Thema, muss ja sein. Die Kunst ist ein Reflexionsort, ganz wichtig. Aber auch wird Gesellschaftliches auch in Entscheidungen mit einbezogen. Wen laden wir ein? Wer hat sich wie geäußert? Wer hat wann was gesagt? Was steht auf dem Pass? Wie sehen Sie das?
Also grundsätzlich gibt es ja sehr, sehr viele gesellschaftliche Entwicklungen, die sehr wichtig sind, die sehr gut sind, die es zu unterstützen gilt. Und da muss man halt irgendwie sehr genau aufpassen, wo überschlägt das Pendel und wo geht es vielleicht zu weit, vielleicht auch in so einer Art Regelungswut manchmal. Und da ist es irgendwie sehr wichtig, eine Situation herzustellen, wo es nicht nur sozusagen auf diplomatisch höherem Level weitergeht wie immer, sondern dass man wirklich echte Empathie, echtes Zusammenwirken hinkriegt. Und das finde ich mal sozusagen im Sinne einer Führungskultur innerhalb eines solchen Hauses extrem wichtig. Was Sie natürlich ansprechen, sind so viele auch gesellschaftliche Entwicklungen von außen, die da auf so eine Institution strömen. Das ist ja, gilt ja für viele jetzt. Und da wird man natürlich oft sehr gedrängt, von innen, von außen da so Haltung zu beziehen und sehr schnell sich so oder so zu äußern. Und da ist es, glaube ich, wirklich auch sehr wichtig, sehr genau zu sein, Ruhe zu bewahren und das einfach im richtigen Moment zu tun und da einfach auch mit sich gut zu beraten.
Ne? Mit wem beraten Sie sich?
Ich muss sagen, ich habe da einfach tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da gibt es einfach so einen Kreis an Leuten, mit denen man sich da intensiv austauscht, sich rückkoppelt. Es war mir überhaupt in der Staatsoper so wichtig, da die Kommunikation irgendwie so hinzukriegen, dass man da auch mal so Kommunikationsräume hat, wo man mal halbgares, mal halbfertiges, wo man dumme Fragen stellen darf und so weiter, wo man so ein echter Austausch stattfindet. Und das ist unglaublich wichtig, dass man das hat und dass man da wirklich auch viel, viel Austausch hat.
Also wo Sie dann, wenn Sie dann dazu einladen, dann sagt, wir treffen uns alle in diesem Raum und es ist ganz klar, was hier jetzt gesagt wird, bleibt erstmal hier, kommt nicht nach draußen. Ist das so? Muss man vorher diese Regeln ganz klar machen?
Ja, es ist schon so, dass man da oft sagt, auch den Tanz, da gibt es ja viele, die erstmal so, als ich hier ankam, dachten, also was man mit dem bespricht, das ist gleich gesetzt, das liegt gleich auf der Goldwaage und so weiter.
Also was der Intendant sagt.
Und was der Intendant sagt, muss da am Anfang, wird man da erstmal vorsichtig, was ich dann aber auch nicht sein möchte, sondern es ist dann auch wichtig, dass, glaube ich, das Gegenüber spürt, man möchte hören, wie er es machen würde, wie er es machen möchte, dass man da einen echten Austausch kommt und sowas. Und das ist mir generell extrem wichtig.
Genau, Stichwort Führungskultur. Sie haben es eingebracht. Sie ahnen, was kommt wahrscheinlich. Schauen wir mal kurz noch auf die Ära Daniel Barenboim. Hier gab es ziemlich scharfe Kritik am Führungsstil des Dirigenten in ihrer Amtszeit an der Staatsoper. Er sei nicht wertschätzend, waren die Vorwürfe, herabwürdigend sei er. Sie haben mit ihm Gespräche geführt. Wie erinnern Sie sich daran?
Also, es ist ja so, dass Daniel Barenboim, muss man mal festhalten, der war ja jetzt 30 Jahre, über 30 Jahre, knapp über 30 Jahre Generalmusikdirektor dieser Institution und diese Institution hat enorm von ihm profitiert und ich auch selbst. Es ist natürlich dann so, mit gewisser Hinterfragung von Führungskultur und wie man probt und so, da, das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und man würde auch der Sache nicht gerecht werden, wenn man sagt, da gab es zu viel und rein autoritäres Verhalten. So einfach ist da die Welt nicht. Und wir haben da einen Orchesterdialog dann gehabt, wo man ja auch mal ganz offen bespricht, wie man mit Konflikten umgeht. Dazu gehörte bei dem Orchesterdialog aber auch sozusagen auch die Identität des Orchesters nochmal zu klären. Wie viel Konzert kann ein Opernorchester spielen im Vergleich zur Oper?
Also wieso auch, war das wichtig?
Also auch solche, ja, auch weil da so gewisse Frustrationen mal herkommen und sagt, wir machen noch zu wenig im Konzert, wir würden noch gerne noch mehr Reisen machen und so weiter. Und wir haben da mal verhandelt, was ist möglich, da wirklich zu schaffen mit der Anzahl an Musikern, die zur Verfügung stehen, und dass wir da das Maximale gemeinsam rausholen, also dass da so ein gemeinsames Vorgehen entsteht. Und es gehört auch dazu, dass da einfach eine gute Atmosphäre entsteht. Das hängt nie nur von Einzelpersonen ab oder so. Und ich glaube, mit Daniel Barenboim gemeinsam haben wir da auch dann einen Weg gefunden, der sozusagen das in die richtigen Bahnen gelenkt hat.
Was war denn da, sagen wir mal, der Glücksstern?
Ja, ich glaube, dass man einfach diese Sache sehr, sehr ernst nimmt, dass wir einfach auch mal die Möglichkeit gegeben haben, allen, die wollten, zu sprechen, und dass man dann wirklich da die richtigen Schlüsse draus zieht. Also es hilft nichts, da viele Gespräche zu führen, der Sache nicht auszuweichen. Ja, das ist ja auch das, man muss ja dann auch Dinge wirklich beim Namen benennen, damit umgehen. Und das ist ja
generell. Und niemanden bloßstellen.
Niemanden bloßstellen, mhm. Und auch niemanden alleine lassen. Ja, wenn es da Klärungsbedarf gibt, dass man da auch wirklich ansprechbar ist als Leitung eines Hauses.
Mhm. Was beobachten Sie, Herr Schulz, wie hat sich denn vielleicht die Arbeitswelt an der Oper verändert in den vergangenen Jahren? Beobachten Sie da was?
Ja, die Arbeitswelt generell, da hat sich ja unglaublich viel getan. Und aktuell beschäftigt uns natürlich so ein Fachkräftemangel sehr. Gerade so in den technischen Berufen und die Arbeitszeiten sind in der Oper ja auch nicht immer die einfachsten. Und da braucht es schon so eine hohe Identifikation mit dem, was man da macht. Und ich glaube, dass in der Arbeitswelt auch generell dieser Austausch, der allen so wichtig ist, dass man den doch in die richtigen Bahnen lenkt, da gibt es viel zu tun. Da gibt es diese ganze also so Homeoffice und Flexibilitätsbedürfnisse, die es da immer mehr gibt, denen man begegnen sollte.
Die gibt es ja eigentlich kaum.
Ja, es ist so, Oper entsteht nun mal nicht im Homeoffice. Es gibt aber auch da Bereiche, wo das möglich ist und wo das Leute einfordern. Und wenn man da die Besten bekommen will, wo man sich auch auf flexiblere Situationen einstellen muss. Also auch all diese Dinge gehen nicht spurlos an uns vorbei.
Ja. Sie werden ans Opernhaus nach Zürich wechseln nach dem Sommer. Welche Gedanken gibt es denn, die sich hier bei Ihnen in Berlin gebildet haben, die Sie gerne nach Zürich mitnehmen möchten?
Also ich muss schon sagen, ich habe jetzt hier so viele tolle Regisseurinnen und Regisseure nochmal kennenlernen dürfen, wo sich auch schon so im Prozess eines Herauskristallisierens auch gezeigt hat, glaube ich, wie man Oper in einer guten Balance zwischen so Emotionen und einer Struktur.
Das ist immer noch der Austauschraum, der Kommunikationsraum.
Ja, also diese Oper einfach, wenn ich das einmal so ausweichend sagen, so als Begegnungsort, wo man einfach gemeinsam sitzt, etwas Echtes erlebt, wo man die Schwingungen der Instrumente, der Stimmen wirklich spürt, wo man dann vielleicht, nachdem man in einer Gruppe, wo eine gemeinsame Konzentration entsteht, etwas erlebt, darüber im besten Sinne danach streitet. Das ist ja so eine perfekte Demokratieschule auch. Und diese Kraft der Oper noch mehr herauszuschälen, dieses Echte, dass man Höchstleistungen unmittelbar vor Augen geführt bekommt, das ist etwas, was nicht ersetzbar ist. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach solchen Erlebnissen, die wird wieder eher steigen. Und diese Form von Oper, dieses Echte, Authentische, dass man sich auch wirklich in Ruhe auf etwas einlässt, mal über einen längeren Zeitraum. Das ist, daran steckt die Kraft der Oper.
Im Live-Moment auch.
Absolut.
Mhm. Matthias Schulz bei Radio 3 im Studio, noch Intendant der Staatsoper Unter den Linden. Und das Stück, mit dem wir Sie gleich verabschieden dürfen, auch das haben Sie sich gewünscht. Elina Garanča singt hier eine Arie der Dalila von Camille Saint-Saëns. Verraten Sie mir doch bitte noch zum Schluss, warum dieses Stück?
Jetzt hatten wir auch eine Neuproduktion und da war sie auch, Dalila, und von daher hat es natürlich einen hohen Bezug. Ja, und ich selbst werde mit ihr auch
mit Elina Garanča
Konzerte spielen. Wir sind jetzt da im Oktober in Stockholm und in der Philharmonie Essen und da freue ich mich sehr drauf.
Und das, dazu haben Sie die Zeit, das sich so zu trainieren mit den Fingern. Sie haben 5 Kinder, Sie sind Intendant und Sie werden mit Elina Garanča Konzerte geben?
Also was da extrem wichtig ist, und das muss man auch allen Kindern sagen, die Instrumente lernen, oft ist gar nicht so wichtig, dass man ganz, ganz viele Stunden auf einmal übt, sondern so dieses Tägliche. Und wenn man dann nur mal 10, 15 Minuten schafft, dann bringt das schon wahnsinnig viel. Aber man darf nicht plötzlich irgendwie 2, 3 Wochen gar nichts machen, sondern man muss dann wirklich dranbleiben. Und dieses Tägliche ist ein bisschen wie beim Zähneputzen. Das ist, wenn man das so einigermaßen beachtet im Vorfeld von so Konzerten, das muss man einfach dann gut einplanen.
Und wann sind Ihre 10 Minuten Klavierspiel am Tag?
Ja, manchmal, in meinem Beruf ist dann tatsächlich manchmal dann, da habe ich gute Nachbarn hier, da ist es mal um 8 Uhr in der Früh und dann manchmal halt auch sehr spät. Also das geht auch.
Matthias Schulz auf Radio 3, vielen Dank für Ihren Besuch.